In diesem Monat sprechen wir hier im Podcast darüber, wie junge Menschen über Geld denken und reden. Natürlich ist jung dabei so ein bisschen relativ, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass damit Leute gemeint sind, die deutlich jünger sind als der statistische Durchschnitt in Deutschland. Genau diese Perspektiven suchen wir also und wollen ein bisschen besser verstehen, welche Themen da besonders relevant sind und wie und ob überhaupt sich vielleicht auch die Art und Weise, über Wirtschaft zu sprechen, verändert. Tauchen wir also tiefer ein in diese Themenwelt. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich sehr, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In den ersten beiden Folgen dieses Schwerpunkts haben wir uns mit dem kritischen Blick von Carla Remsma von Fridays for Future und mit der Perspektive von Ole Nymoen vom linken Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle beschäftigt. Gemeinsam ist beiden eine grundlegend kritische Sicht auf unsere Art des Wirtschaftens. Man könnte da fast schon von Systemkritik sprechen. Und in dieser Episode sprechen wir mit jemandem, der sich noch intensiver mit den wirtschaftspolitischen Fragen der Zeit beschäftigt und auch konkrete Vorschläge macht, was aus seiner Sicht unserer Wirtschaft guttun würde. Vielleicht nicht so überraschend ist, dass wie bei Ole auch hier YouTube ein besonders wichtiger Kanal ist. Der Ökonom Maurice Höfgen betreibt seit 2021 den YouTube-Kanal Geld für die Welt und ist mit diesem ziemlich erfolgreich. Aktuell hat er zum Beispiel mehr als 260.000 Abonnentinnen und Abonnenten und schreibt auch noch auf geldfuerdiewelt.de. Maurice ist außerdem als Experte oft in anderen Formaten, beispielsweise auch im guten alten Fernsehen zu Gast. Und ich freue mich, dass Maurice Höfgen in dieser Episode des Brand 1 Podcasts beim Podcast Radio Detektor FM zu Gast ist und sage Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Du hast als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag für Fabio De Masi von der Linkspartei gearbeitet und bist dann ein paar Jahre im Umfeld der Partei ziemlich umtriebig gewesen. In deinem Kanal geht es viel um Staatshaushalt, Schulden oder auch Bürgergeld. Wie würdest du denn deine Perspektive auf Wirtschaft beschreiben?
Ja, also tatsächlich hatte ich aber nie ein Amt, was ich in der Linkspartei bekleidet habe und habe auch seit 22 keine Mitgliedschaft mehr. Von daher spreche ich nicht für die Linken und habe auch nie für die gesprochen. Und tatsächlich ist mein Bild von Wirtschaft, würde ich sagen, in einigen Bereichen auch ein anderes als jetzt die Partei, die Linke das hat. Aber das ist ja auch völlig normal. Ich glaube, es gibt keine Einzelperson, die mit irgendeinem Parteibuch oder Grundsatzprogramm so 100% konform geht. Das heißt, das vorne weggeschickt. Möchte ich eine Wirtschaft haben, die nachhaltig ist, und das bedeutet sowohl im Umweltsinne als auch in einem sozialen Sinne, also wo zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinander geht, wo es vor allem keine Armut gibt, das wäre für mich Priorität Nummer eins, dass alle gute und gleiche Chancen haben. Und da ist Wirtschaft und wie die Wirtschaft läuft und wie sie organisiert ist, ein sehr, sehr großer Hebel, um dahin zu kommen. Erstens zu verstehen, wie sie läuft, und zweitens dann ist eben auch managen zu können, dass die Wirtschaft, die ist ja ein Mittel zum Zweck, das produziert, was wir von ihr wollen als Gesellschaft. Und ich glaube, da fangen auch schon die Unterschiede zu anderen Denkschulen an. Für mich ist die Wirtschaft eben, wie ich gesagt habe, Mittel zum Zweck, um für die Gesellschaft was zu erreichen. Die Wirtschaft muss sich der Gesellschaft unterordnen und nicht andersrum. Ja, häufig argumentieren, wir müssen jetzt als Gesellschaft dies und jenes aushalten für die Wirtschaft. Und da würde ich sagen, das ist vom falschen Ende her gedacht.
Du hast die Armut angesprochen und du hast ja auch diesen ziemlich klangvollen Namen Geld für die Welt. Wie könnte es denn aus deiner Perspektive gelingen, dass die Wirtschaft eben der Gesellschaft nützt?
Ja, da gibt es sehr, sehr viele Ansatzpunkte natürlich. Einer oder der größte, den ich sehe, ist, dass wir über Geld erstmal anders nachdenken müssen, weil wir Geld immer als knappe Ressource sehen, ja. Also der Staat hat nur das, was er von seinen Steuerzahlern bekommt zum Beispiel, und das ist eine sehr falsche, wenn auch sehr verbreitete Denkweise und falsches Verständnis von Geld, denn Geld ist ja eine menschliche Erfindung und es ist ein soziales Konstrukt, es ist nicht knapp, also Rohstoffe sind knapp. Sowas ist knapp, Land ist knapp, das ist alles knappe Ressourcen, Arbeitskraft, das ist eine knappe Ressource, aber Geld entsteht aus dem Nichts und das können wir erzeugen, wenn wir es brauchen. Dafür haben wir verschiedene, zugegebenermaßen sehr komplizierte Institutionen, Banken, Zentralbanken, einen Finanzminister, der verschiedene Konten führt, also alles ganz kompliziert gemacht, Staatsanleihen, sowas, aber ganz einfach runtergebrochen, könnte es uns allen viel besser gehen, wenn wir erstens mehr Geld ausgeben würden, uns das trauen und in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben hätten. Und zweitens, da kommt natürlich auch die Frage, wofür denn genau das Geld natürlich auch für andere und wichtigere Dinge ausgeben. Also ganz platt gesagt, wir haben zum Beispiel, wahrscheinlich auch was Carla Remsma in dem erwähnten Vorgänger-Podcast hier ja schon mal erwähnt hat, dass wir zu viel Geld für alte fossile Industrie ausgeben und zu wenig für grüne Erneuerbare, so entlang dieser Leitlinien.
Wie bewertest du denn die aktuelle Wirtschaftspolitik der Bundesregierung?
Schlecht. Schlecht ist sie in dem Sinne, als dass die aktuelle Bundesregierung verkennt, dass Deutschland gerade eine klassische Nachfragekrise hat, eine Konsumkrise. Die Menschen sind nämlich so arm wie 2019, also die haben die gleiche Kaufkraft wie 2019, weil die Löhne zwar gestiegen sind, die Preise aber schneller. Und deswegen kaufen sie auch nur so viel wie 2019 und deswegen stagniert eben auch unsere Wirtschaft. Neben externen Einflüssen, sage ich mal, wie Donald Trump, Wladimir Putin und Kriegen auf dieser Welt, die wir jetzt nicht so direkt kontrollieren und steuern können. Und die Maßnahmen, die sie ergreift, die Unternehmenssteuern zum Beispiel zu senken oder jetzt beim Sozialstaat sparen zu wollen, lösen dieses Problem nicht. Was sie hingegen gut macht, muss sie jetzt auch erstmal beweisen, hat sie erstmal nur angekündigt, ist, dass endlich mal es ein großes Sondervermögen für die Infrastruktur gibt. Das habe ich jahrelang bemängelt. Also noch bevor ich meinen YouTube-Kanal gegründet habe, haben das Gewerkschaften und Progressive bemängelt, dass zu wenig investiert wird in die öffentliche Infrastruktur. Und vielleicht mal eine krasse Zahl dazu. Also seit ich auf dieser Welt bin. Seit 1996 sind die öffentlichen Nettoinvestitionen in Deutschland, pendeln diese um den Nullpunkt. Das bedeutet, Nettoinvestitionen sind, was gebe ich an Milliarden neu aus, zum Beispiel um neue Brücken zu bauen, minus wie ist eigentlich der Wertverfall von der bestehenden Infrastruktur. Und wenn die Nettoinvestitionen bei Null sind, dann heißt das, es wird nur genau so viel investiert, wie gleichzeitig der Wertverfall ist. Und das heißt, in den letzten 29 Jahren, die ich auf dieser Welt bin, hat sich der Wert der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland nicht verändert, ist nicht gestiegen. Also die öffentliche Infrastruktur ist noch genau auf wertemäßig auf dem Stand von 1996. Dabei könnte und müsste sie sich weiterentwickelt haben. Und das sehen wir auch an allen Ecken und Enden, von der Bahn bis zu den Stromnetzen. So, und da sage ich, das ist ein großes Versagen. Jetzt gibt es dafür mal 400 Milliarden Euro. Das ist nicht genug, das ist bei weitem nicht genug, aber das ist endlich mal mehr Geld als in der Vergangenheit. Von daher, ich will ja nicht nur meckern.
Das finde ich sehr, sehr interessant, weil tatsächlich, du hast diese 400 Milliarden angesprochen oder überhaupt die Lockerung der Schuldenbremse, und das haben die Linken oder das linke Lager ja wirklich seit Jahren, Jahrzehnten fast schon gefordert. Und dann kommt aber ausgerechnet ein konservativer Kanzler, Friedrich Merz. Das ist ja nicht so untypisch für Deutschland, ne? Dass das jemand macht, der oder die eigentlich für was anderes steht.
Ja, das passiert sehr häufig. Es dauert halt auch immer, bis sich solche Ideen oder, das ist ja keine richtige Idee, die sich durchgesetzt hat, es ist ja mehr, sag ich mal, also hier wird ja irgendwie die Not zur Tugend gemacht, weil wir an allen Ecken und Enden sehen, dass die Infrastruktur viel moderner sein muss, um das Land wieder nach vorne zu bringen. Also wir haben sie so lange zerbröckeln lassen, bis man dann irgendwann erkannt hat, oh, also die Schuldenbremse ist vielleicht doch nicht wichtiger als eine intakte Infrastruktur. Und dann können es auch Konservative am Ende umsetzen und vielleicht sogar nur Konservative, weil ich mir vorstellen kann, wenn die Situation anders gewesen wäre, also man hätte zum Beispiel eine rot-grüne Mehrheit gehabt, also über 50%, braucht aber für die Reform der Schuldenbremse und alles ja eine Zweidrittelmehrheit, dann hätten die Konservativen das sicherlich nicht mitgemacht. So, wenn die Konservativen es wollen und die Stimmen der Grünen zum Beispiel gebraucht haben, war es dann möglich. Ja, der Zweck heiligt die Mittel auch dabei, politisch, ne? Da will ich ja gar nicht zu verbissen sein und gar keine Scheuklappen aufhaben. Insofern, was da passiert, das ist ein Fortschritt, ist trotzdem zu gering, zu klein und also von der Dimension und auch völlig falsch verteilt. Vielleicht da nochmal eine Zahl. Bei den öffentlichen Investitionen ist es so, dass 60% aller öffentlichen Investitionen werden von den Ländern und den Kommunen getätigt. Die Kommunen alleine leisten 40% aller öffentlichen Investitionen. Jetzt ist es aber so, aus diesem Gesamtpaket von 500 Milliarden gehen nur 100 Milliarden, also 20%, an Länder und Kommunen. Will sagen, viel zu wenig und die Länder und Kommunen verlieren, weil die Unternehmenssteuer gesenkt wird, anderswo wichtige Milliarden an Einnahmen. Das heißt, selbst die 100 Milliarden, die schon zu wenig sind, werden sie dann brauchen, um die Lücken zu stopfen, die diese Steuersenkung für die Unternehmen reißen. Also da habe ich viel zu kritisieren im Detail, auch wenn die Botschaft, wir machen jetzt mal ein großes Paket für Infrastruktur, erstmal besser ist als schwarze Null-Denke.
Würdest du dich denn festlegen, wie viel größer es eigentlich hätte sein müssen? Hätte es eine Billion sein müssen oder kann man das gar nicht so sagen?
Also es gibt konservative Rechnungen, die hat mal das gewerkschaftsnahe Institut IMK gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft arbeitgebernah gemeinsam gemacht und die kamen auf 600 Milliarden zusätzliche Investitionen, also zu dem Niveau, das wir vorher hatten, über 10 Jahre. Jetzt haben wir 500 statt 600 und nur über 12 Jahre, nicht über 10 Jahre. Und dazu wird auch noch ein bisschen was hier und da abgezwackt, um Lücken zu stopfen. Will sagen, selbst diese konservativen 600 Milliarden kriegen wir nicht hin. Die waren aber sehr, sehr konservativ gerechnet. Und das ist nur, wie kriegen wir die Infrastruktur wieder in Schuss? Das ist nicht, wie bekommen wir die modernste Infrastruktur, die irgendwie möglich ist. Ne? Dafür bräuchte es sicherlich irgendwas Richtung 1 Billion Euro. Aber die Zahl an sich ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist vielmehr, wie schnell fließt das ab? Wohin genau fließt das? Und was für Projekte werden damit umgesetzt? Deswegen will ich gar nicht so sehr auf die Zahl pochen. Aber sagen wir mal, eine Größenordnung mal 2 wäre schon vernünftig gewesen.
Sagt Maurice Höfgen von Geld für die Welt hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen gleich noch weiter über seine Perspektive auf Wirtschaft. Maurice, du hast auch ein anderes Thema schon angesprochen im ersten Teil unseres Gesprächs, nämlich, dass die Unionsparteien gerade sehr, sehr oft über das Bürgergeld auch sprechen. Auch die Arbeitsministerin von der SPD, muss man sagen. Wie blickst du denn auf diese Debatte?
Die finde ich sehr schädlich und sehr rückschrittlich und ökonomisch völlig falsch. Warum finde ich sie schädlich? Wir tun irgendwie so, als wären Arbeitslose an ihrem Schicksal alle selbst schuld, als wären sie alle faul und als müsste man sie mit schwarzer Pädagogik zurück in den Arbeitsmarkt drängen, nach dem Motto, wir geben denen jetzt weniger oder nehmen denen schneller mehr weg mit Sanktionen, dann bekommen sie doch wieder einen Job. Was mir völlig fehlt in der Debatte, ist der ökonomische Blick darauf. Da haben nämlich Sozialleistungen, insbesondere solche für Arbeitslose, auch einen knallharten ökonomischen Nutzen, nämlich wenn Menschen arbeitslos werden, dann verlieren sie ihr Einkommen, dann geben sie weniger aus, dann reißt das die Wirtschaft noch weiter runter, weil Nachfrage wegbricht. Und solche Lohnersatzleistungen wie das Arbeitslosengeld, das Bürgergeld in Verbindung mit den ganzen angrenzenden Leistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag etc. pp., die sorgen dafür, dass das Einkommen eben nicht auf Null geht und der Konsum und die Nachfrage nicht komplett wegbricht. Erster Punkt. Zweitens haben wir gerade eine steigende Zahl an Arbeitslosen. Wir haben eine sinkende Zahl an neuen offenen Stellen und wir haben steigende Kurzarbeit, weil die Wirtschaft nicht läuft. Selbst wenn alle Arbeitslosen in Deutschland, das sind 3,7 Millionen aufgerundet gerade, Unterbeschäftigte nennt das die Arbeitsagentur, selbst wenn die alle bereit wären, jetzt einen Job zu noch so schlechten, nicht zur Familiensituation und zur eigenen Qualifikation passenden Umständen anzunehmen. Ja? Mies bezahlt, irgendwie weit pendeln, Schichtarbeit passt nicht zu deren Lage und die wären trotzdem bereit, alles zu machen, dann könnten die nicht alle morgen in Arbeit stehen, weil es gibt nur, bei der Arbeitsagentur gemeldet, 630.000, per Umfrage ermittelt ungefähr 900.000 sofort zu besetzende Stellen. Das Problem am Arbeitsmarkt ist also gerade, es gibt zu wenige Jobs und nicht diejenigen, die Arbeit suchen, sind irgendwie zu faul oder haben zu hohe Ansprüche. Und das geht mir in der Debatte total unter. Letzter Punkt. Und selbst wenn man über Sanktionen irgendwie und Verschärfungen und neue Pauschalen aus dem Bürgergeld von diesen 50 Milliarden, die das im Jahr kostet, jetzt noch so 1,5-2 Milliarden rausquetschen würde, ist das für die deutsche Volkswirtschaft, die 4.500 Milliarden jedes Jahr erwirtschaftet, sind das Peanuts. Ne? Die sind nicht Teil des Problems. Ich hatte ja eben schon mal eingangs gesagt, wir haben eine Konsumkrise und in so einer Konsumkrise Bürgergeld oder Sozialleistungen zu kürzen, verschärft diese Krise sogar nur, weil jeder Euro Bürgergeld ist einer, der in Supermärkten im Einzelhandel landet. Also menschlich daneben, finde ich, ökonomisch daneben und völlig falsche Dimension. Das ist eine Ablenkungsdebatte.
Was wäre denn deine Lösung?
Meine Lösung wäre erstens das Bürgergeld, darauf bezogen, das mal so zu machen, dass das ein wirkliches Existenzminimum ist. Denn wir haben ja, das kann immer nur geschätzt werden, 30-40% an Menschen, denen Bürgergeld oder angrenzende Leistungen zustehen würden, wie zum Beispiel das Wohngeld oder den Kinderzuschlag, die das aber gar nicht beantragen, weil sie es nicht wissen, weil sie sich schämen, das zu beantragen, etc. pp. Da würde ich mal rangehen. Dann haben wir 330.000 Bürgergeldhaushalte. Jeder achte Bürgergeldhaushalt, die die Warmmiete vom Amt nicht komplett erstattet bekommen. Die müssen also aus ihrem Regelsatz was abknapsen, um das Existenzminimum, für die der Regelsatz da ist, zu decken. Auch da muss man ran, da sind offensichtlich die Pauschalen völlig falsch. Und dann generell muss man, um gegen Armut vorzugehen, gerade gegen Kinderarmut, denn Kinder sind immer arm, weil sie bei armen Eltern geboren sind oder leben, muss man die Regelsätze anheben, muss man den Kinderzuschlag anheben, muss man das Kindergeld anheben, muss man ans Elterngeld ran. Also ich finde, der Sozialstaat braucht ein Update nach oben und nicht nach unten. Das würde auch den Konsum stärken und die deutsche Binnenwirtschaft ankurbeln. On top würde ich bei den Steuern was machen. Also mein Lieblingsvorschlag ist der, Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter, Gemüse, Quark, Milch etc., die werden mit 7% Umsatzsteuer belegt, das auf null zu reduzieren. Das ist laut EU-Recht möglich. Polen hat es und Spanien haben es in der Krise vorgemacht. Schweden halbiert gerade seinen Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel. Das würde in Deutschland, also von 7 auf 0, würde 13 Milliarden Euro kosten. Und die würden den Schmerz da lindern, wo er auftritt. Nämlich, wenn man an der Supermarktkasse steht und dann vielleicht danach auf den Kassenbon guckt und wieder denkt, boah, ist das Leben teurer geworden. Würde auch gegen die AfD helfen, denn die AfD wird ja besonders bei denen stark, die Existenzängste haben und in sozial prekärer Lage sich befinden.
Aber würden dann nicht die Supermarktkonzerne sofort die Preise auch nochmal um 7% erhöhen?
Nee, das tatsächlich nicht. Das haben wir erstens empirisch gesehen, denn während Corona gab es im zweiten Halbjahr 2020 mal so eine Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 und von 7 auf 5 für ein halbes Jahr. Und da hat das Institut der Deutschen Wirtschaft, hat aber auch das IFO-Institut diverse Untersuchungen gemacht mit dem Ergebnis, wurde zum Großteil weitergegeben. Und wenn man an die Marktwirtschaft glaubt und an Wettbewerb glaubt, dann ist es auch nur logisch, dass das weitergegeben wird. Und im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist die Konkurrenz ja knallhart und läuft über den Preis, also Aldi, Lidl und Co. Die machen ja Politik damit, dass sie versuchen, jeden Cent noch rauszuquetschen und günstiger zu sein. Also wenn es irgendwo funktioniert und weitergegeben wird, dann im Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn nicht, kann die Schlussfolgerung nicht sein, dann müssen wir den Leuten trotzdem mit einer Steuer das Leben und das Essen teurer machen, was ja schon von vornherein eine absurde Idee ist. Jeder braucht Grundnahrungsmittel, komm, wir verteuern die mal mit einer Steuer um 7%, damit die weniger sich leisten können. Denn dann wäre die Schlussfolgerung, dann ist der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ein Fall fürs Kartellamt, ja, weil wenn die Preise nicht gesenkt würden, sondern die Steuersenkung eingesackt würde, dann wäre das das klarste Zeichen, dass der Wettbewerb da nicht funktioniert, dass er gestört ist und dann darf das Kartellamt da rein. Also diese Sorge hätte ich nicht.
Maurice Höfgen spricht in Geld für die Welt über Wirtschaft und Geld und auch hier im Brand 1 Podcast spricht er darüber und wir sind gleich wieder da. Maurice, du hast auch schon deinen Kanal, deinen YouTube-Kanal angesprochen. Hast du eigentlich ein genaues Bild von deinen Abonnentinnen und Abonnenten oder besser, was weißt du eigentlich über die?
Ja, ganz genau nicht. Ein bisschen weiß man natürlich, also dass auf YouTube zum Beispiel meine Zuhörerschaft tendenziell jung ist, aber jung bedeutet dann die meisten zwischen 25 und 45. Ich habe ja auch auf Instagram eine ähnliche Reichweite wie auf YouTube, eine ähnliche Abonnentenzahl. Da sind die Zuhörer noch ein bisschen jünger. Auf TikTok sind sie dann noch viel jünger. Also so unterscheidet sich das so ein bisschen. Was ich allerdings auch sehe ist, und das finde ich schade, ist, dass die Zuhörerschaft bei Wirtschaftsthemen und insbesondere auf YouTube generell männlich ist. Also ich habe deutlich mehr Männer als Frauen, die mir da folgen und zuhören. Schön wäre es natürlich, wenn das ausgeglichen wäre.
Gibt es denn Themen, die in deiner Zielgruppe besonders gut funktionieren oder wo du merkst, die kriegen besonders viele Klicks, da gibt es besonders viele Kommentare?
Ja, das ist immer, wenn gerade auch brandheiße Sachen passieren, also die Ampel zerbricht, es ist Wahlkampf in Deutschland, Donald Trump wird US-Präsident, Donald Trump verhängt Zölle, also solche großen politischen Events, da wollen die Leute dann immer wissen, was ist los und das verstehen. Ansonsten, was ich gerne mache, ist Talkshows zu kommentieren, wenn es dort um wirtschaftliche Aspekte geht. Neulich zum Beispiel alles rund ums Bürgergeld, da gibt es ja jetzt wieder Land auf, Land ab, sehr viele Talkshows dazu und dann grätsche ich da rein, unterbreche die Sendung und ergänze Zahlen und Fakten und liefere neuen Kontext und wenn das viel diskutiert wird, dann klicken da auch immer sehr viele Menschen rein und wollen quasi Hintergrundinfos, wollen das verstehen und das finde ich sehr schön und da muss ich sagen, YouTube mit der Möglichkeit, das zu machen, ist eine Bereicherung für die Debatte, weil da quasi nachbesprochen werden kann, was dann in der Stunde bei Maybrit Illner, Maischberger oder Markus Lanz vielleicht nicht reingepasst hat oder gefehlt hat. Genau, denn diese Lücke stoße ich.
Ja, das sind ja fast schon wirtschaftspolitische Reaction-Videos oder eigentlich sind es wirtschaftspolitische.
Es sind ganz klassische Reaction-Videos mit wirtschaftspolitischem Content, ja, absolut. Das hilft tatsächlich, glaube ich, auch junge Menschen zu erreichen, weil Reactions im Bereich Gaming total das Ding sind, vor allem bei jungen Menschen. Und wenn ich das auf Wirtschaftsthemen anwenden kann und damit mehr jungen Menschen einen Zugang zu den Themen verschaffe, was offensichtlich gelingt, dann ja, ist die Mission erfüllt. Und das freut mich dann, dass dieses Format, was sich auch so entwickelt hat, also ich habe nicht 2021 damit begonnen. Ich hatte eher so Erklärvideos, ganz klassische 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie arbeitet zum Beispiel eine Zentralbank oder was macht eine Bank, wenn sie Kredite vergibt. Diese Erklärvideos funktionieren nicht so gut wie die Reaction-Videos, vielleicht auch, weil sie weniger aktuell sind und weniger, ja, auf den Punkt und am Puls der Zeit. Aber ja, diese Reactions, das ist ein Format, was ich für mich gefunden habe und was gut funktioniert.
Würdest du dir denn zutrauen, ich weiß, das ist eine relativ harte Frage, den einen großen Schmerzpunkt in deiner Hörerinnen und Hörerschaft zu definieren und zu benennen? Gibt es den wirtschaftspolitisch?
Der verändert sich, weil er sich mit der Debatte immer verändert. Also ich würde gerade sagen, ist das Schlagwort alles rund ums Bürgergeld und Sozialkürzungen der Schmerzpunkt. Der war aber ein anderer, zum Beispiel im Wahlkampf. Beim Wahlkampf ging es darum, wenn die AfD versprochen hat, Politik für kleine Leute zu machen, für kleine Einkommen zu machen, aber man dann widerlegen konnte, Moment, die haben aber ein Steuerprogramm, wo 50% der Steuerentlastung an die oberen 10% geht. Da war das der Schmerzpunkt. Also er verändert sich immer. Oder als Donald Trump Zölle eingeführt hat, hat sich natürlich jeder gefragt, was bedeutet das jetzt genau?
Ja, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt und sich tatsächlich nochmal deinen Kanal anschaut, du hast angesprochen, 2021 hast du damit angefangen, dann hat man schon das Gefühl, du hast gesagt, ne, du bist auch bei Insta und du bist auch bei TikTok, aber es gibt so zwei Sachen, die dich oder den Kanal erfolgreich gemacht haben. Das eine ist YouTube, ohne Frage, die Reaction-Videos haben wir gerade diskutiert und das andere ist schon aber wahrscheinlich auch die Pandemie. Würdest du dem zustimmen?
Ich habe ja in der Pandemie begonnen, von daher kann ich gar nicht Nein sagen, weil ich ja vor der Pandemie keinen Vergleich habe. Ja, natürlich hat die Pandemie auch dazu beigetragen und dass Menschen alleine schon mehr Zeit im Internet verbracht haben und die Pandemie auch im politischen Sinne vieles ja aufgerüttelt hat. Also es waren unvergleichbare Maßnahmen, die vorher undenkbar waren. Geldsummen sind geflossen, die vorher undenkbar waren. Die haben also Themen auf den Tisch gebracht, die vielleicht vorher in den Jahren, in denen es gut lief, nach der Finanzkrise, sage ich mal, ja, gar keine Themen waren. Von daher, ja, würde ich zustimmen. Auch die Pandemie hat da ihren Beitrag gehabt.
Ja. Jetzt veröffentlichst du aktuell, wenn man das so sich anschaut, jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Videos. 3 Videos pro Woche sind auch schon im Vergleich eine ganz schöne große Menge. Ist das mit einer 40-Stunden-Woche überhaupt zu machen?
Nee, tatsächlich nicht, ja. Also meine Arbeitswoche, weil ich nur noch das mache in Selbstständigkeit, die verteilt sich, die ist keine klassische 40 Stunden, montags von freitags 8 bis 17 Uhr, weil ja zum Beispiel auch auf Instagram, wenn man da mal abends unterwegs ist und da das Handy aufmacht und da mal Kommentare beantwortet und Rückfragen beantwortet, das ist ja auch klassische Arbeitszeit, auch wenn die sich manchmal nicht so richtig so anfühlt. Ja, also es ist deutlich mehr als 40 Stunden, ja.
Und wenn du jetzt so auf die Plattformen guckst, du hast ja auch ein paar angesprochen, Instagram, TikTok, YouTube, funktioniert das noch so alles als Geschäftsmodell für dich?
Ja, für mich als Geschäftsmodell funktioniert das, funktionieren die Sachen unterschiedlich gut. Also so selbstständige und unabhängige und freie Autoren, wie ich es ja dann bin, die sind auf Unterstützung ihrer Zuhörer angewiesen. Also, dass zum Beispiel neben den Werbeeinnahmen, die man bei YouTube hat, schreibe ich ja zum Beispiel einen Newsletter auf geldfürdiewelt.de, den hattest du auch eingangs erwähnt. Und da können die Menschen eben auch eine feste Unterstützungssumme leisten. Und da sind sehr viele, die zum Beispiel ein Jahresabo abschließen. Und das gibt mir Planungssicherheit. Während bei YouTube, wenn halt im nächsten Monat das nicht geguckt würde, würden auch die Einnahmen komplett zurückgehen natürlich. Dazu wollen davon auch Menschen bezahlt werden. Ich habe zum Beispiel einen Videocutter, weil ich das natürlich nicht, dann hätte ich keine 40, noch keine 80-Stunden-Woche wahrscheinlich, wenn ich alles noch selber schneiden müsste. Insofern, da hängt einiges dran. Und da funktioniert das unterschiedlich gut. Aber die Menschen sind auch bereit dafür, das zu machen. Das finde ich eigentlich auch toll zu sehen. Also zu unterstützen, auch mit einem Jahresabo zum Beispiel zu unterstützen, ist ja ein richtiges Commitment. Ja, also das ist wichtig, aber das passiert auch.
Sagt Maurice Höfgen von Geld für die Welt. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
Ich danke. Sehr viel Spaß gemacht.
Hört doch gern auch mal in die beiden bereits erschienenen Episoden zum Blick junger Leute auf Wirtschaft rein. Ihr findet sie in eurer Podcast-App des Vertrauens direkt als nächste Episoden. In der Regel ist das, wenn ihr nach unten scrollt. Und den Brand 1 Podcast findet ihr übrigens auch auf YouTube und ihr könnt uns dort natürlich auch folgen. Solltet ihr dort eure Podcasts hören, dann nehmt doch sehr, sehr gern die Verfolgung auf. Ich habe noch eine ganz andere Podcast-Empfehlung für euch, denn wir haben in diesem Monat gemeinsam mit Spektrum der Wissenschaft die großen Fragen der Wissenschaft gestartet. Das ist ein Podcast, der sich mit den ganz großen, ungelösten Fragen aus Wissenschaft und Forschung beschäftigt. Und in der allerersten Episode geht's mit einer der renommiertesten Meeresforscherinnen der Welt um die Tiefsee. Hört also gern mal rein in die großen Fragen der Wissenschaft, findet ihr logischerweise auch in eurer Podcast-App. Wir können uns dann in diesem Podcast hier kommende Woche schon wieder hören. Dann am Freitag erscheint wie gewohnt die nächste Episode. Ich sage danke fürs Zuhören und gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.